Na?
Ob das heute klappt?
Ja, heute klappt's. Heute hat man nämlich Hilfe von unserem Produktionsassistenten Ludwig. Praise Ludwig.
Hi Ludwig.
Hallo, ich bin Alex Theiler, der Producer von Jung und Naiv, und das ist Hans Jessen, freier Mitarbeiter von Jung und Naiv.
Ja.
Altes ADU-Gestein.
Ja, alt und doof.
Genau. Du bist ja so wie wir die BPK, die Regierungspressekonferenz und andere Pressekonferenzen in der BPK immer dokumentieren. Bist du als freier Journalist, wärmst dich dort auf, ne?
Ja. Lass mir gelegentlich einen Cappuccino ausgeben. Jungen Nachwuchsjournalisten, die hoffen, dass sie hier eine alte Fachkraft bestechen können. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne, gerne. Mhm. Jo. Und wir dachten, wir reden heute mal ein bisschen über die letzte Woche, also über die Pressekonferenzen, seitdem Steffen Seibert nicht mehr da ist. Also genau, falls ihr euch noch dran erinnern könnt, die ehemalige Bundeskanzlerin hieß ja wie nochmal?
Irgendwas Merkwürdiges. Merkel.
Merkel. Angela Merkels Sprecher Steffen Seibert hat natürlich mit ihr dann auch das Kanzleramt verlassen.
Ist auch eine Form von Kontinuität.
Auch eine Form von Kontinuität. Und sein Nachfolger Steffen Hebestreit als Sprecher von Olaf Scholz.
Auch eine Form von Kontinuität. Genau. Ist wie bei den Päpsten. Auf Steffen der Erste oder Steffen I folgt Steffen der Zweite. Ansonsten waren ja viele der Meinung, gibt es da eigentlich so große Unterschiede? Was hast du festgestellt?
Schwer bis jetzt. Also es waren ja auch noch nicht viele. Es ist ja auch noch nicht so, dass die neue Regierung so viel an Politik und Beschlüssen gemacht hat, dass man da was mitbekommen hat. Mhm. Also klar, seine Art ist eine andere. Also er tritt irgendwie so ein bisschen lockerer auf. Was, glaube ich, mit seinem kollegialen Verhältnis zu vielen Fragenden dort hat.
Ja, er hat ja, also Steffen Seibert, der kam frisch vom ZDF-Nachrichtenstudio rüber gerutscht auf die Sprecherbank, und Steffen Hebestreit war eben schon länger da als Sprecher von Scholz, Finanzminister Scholz. Und davor war er lange Jahre als Journalist, hat er sozusagen auf unserer Seite der Barrikade unten im Saal gesessen. Das heißt, er kennt den Laden von beiden Seiten her. Das ermöglicht ihm natürlich ein anderes Entree, ein anderes Auftreten. Aber er ist sicherlich auch generell ein anderer Typ, muss man schon mal sagen.
Ja, ja.
Aber das ist die B-Note. Ne?
Das ist die B-Note.
Wirklich
die A-Note B-Note. Ist ja die Politik, die gemacht wird.
Ja, die Politik, die gemacht wird. Und B, wie wird diese Politik kommuniziert? Das ist ja sozusagen für die Sprecher. Die machen ja die Politik nicht selbst, sondern sie müssen sie kommunizieren und darstellen. Das ist für Sprecher die wirkliche A-Note.
Genau.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür, und jetzt geht's weiter.
Bevor wir zur A-Note kommen, bleiben wir noch mal ein bisschen bei der B-Note. Also diese Kollegialität, die ich angesprochen hatte, die hat Steffen Hebestreit, war ja selbst mal Vorstandsmitglied der Bundespressekonferenz war, also des Journalistenvereins. Ja. Das heißt also, der ist halt auf Du mit einem halben Vorstand und mit den meisten, die im Saal sitzen.
Ja.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, wann ihm das vergeht quasi.
Ich weiß gar nicht, ob ihm das vergehen muss.
Ich sage auch nicht, dass es muss.
Ja, weil du sagst, wenn du sagst, ich frage mich, wann ihm das vergeht. Die Unterschiede haben mit der Rolle zu tun.
Ja.
Und wenn beiden Seiten oder Vertretern beider Seiten klar ist, dass man wirklich von einem Tag auf den anderen in einer komplett anderen Rolle ist, dann ist das, glaube ich, also für mich ist das dann nicht so ein besonders großes Problem. Ich vergleiche es mal damit, wenn, ich weiß ja, du bist ein großer Fußballfan.
Ja, also riesig.
Wenn ein Sportler, ein Fußballer von...
Aber Grundkenntnisse in Fußball.
Gut, ein Fußballprofi den Verein wechselt, dann wird er in der Bundesliga natürlich spätestens nach einem halben Jahr gegen seinen ehemaligen Verein spielen und gegen seine Kollegen. Und selbst wenn er mit denen immer noch per Du ist, dann wird der Stürmer vor seinem alten Torwart nicht sagen, ach Mensch, alter Kumpel von mir, ich schieß mal vorbei, sondern der wird den Ball natürlich reinhauen, weil er jetzt für einen anderen Verein spielt. Ein bisschen ist das da auch so.
Ja. Und immer, wenn es ein bisschen kritischer wird, also wenn es jetzt nicht gerade darum geht, wie toll sind sie eigentlich, sondern dann reagiert er eigentlich genauso wie alle anderen Sprecher auch.
Bisher,
er beruft sich sogar gerne auf die, das ist ja hier schon alte Tradition, deswegen bediene ich mich mal einer der auf dieser Bank üblichen Floskeln. Wir begeben uns hier ins Feld des Hypothetischen. Ja, also das landet dann auch immer als Begriff auf den Thumbnails, also die Vorschaubilder auf YouTube, das sind Thumbnails. Ja. Und da gibt's hier in der Redaktion dann immer so kleine wir streiten uns definitiv nicht, sondern aber wir diskutieren darüber, welches Wort, welche Formulierung landet denn heute auf dem Thumbnail.
Ja, genau.
Und Steffen Hebestreit.
Was ist das Etikett für die heutige Sendung?
Hm? Und Steffen Hebestreit, also auf seiner ersten Pressekonferenz war er natürlich die Nachricht, deswegen stand da Regierungssprecher Steffen Hebestreit, aber auf der zweiten stand auf dem Thumbnail schon Bankfloskeln.
Ja. Weil er hat das selber so gesagt.
Ja, ich habe gesagt, das sind immer Zitate.
Ich benutze jetzt mal Floskeln von dieser Bank. Das war ein Stück weit eine ungewohnte, wenn man so will, offene. Ich glaube, das hätte Seibert so nicht gesagt. Und in diesem Spielen mit solchen Sachen, auf der einen Seite drückt sich, da stimme ich dir zu, eine gewisse Souveränität aus. Aber ewig kann man das auch nicht machen. Also das verliert.
Nee, das hat am Anfang ein bisschen was Humorvolles, spätestens nach dem zweiten Mal. Das Ergebnis ist ja auch das gleiche. Ob nun einer total bitter und sauer und verschlossen da sitzt und einfach sagt, das ist hypothetisch, beantworte ich nicht. Oder sagt, och, das ist ja eine Frage aus dem Feld des Hypothetischen, beantworte ich nicht. Also das Ergebnis ist das gleiche, es wird nicht geantwortet.
Es wird nicht geantwortet und das wird, also wenn man als Journalist unten sozusagen beim ersten Mal wenn man sogar will, leicht zynische Rumspielen mit diesen Floskeln, kann man auch drüber lachen, weil es ein Gag ist und Neues. Nach dem dritten Mal lacht man darüber überhaupt nicht mehr. Sondern
ich habe auch beim ersten Mal nicht gelacht.
Ja, ich sage ja auch nur, kann man, nicht muss man.
Ich weiß,
du bist ein scharfer Kritiker falschen Humors. Aber spätestens beim dritten Mal wird dem ehemaligen Kollegen das dann auch um die Ohren gehauen.
Ja.
Es gibt da weder Welpenschutz, noch gibt es irgendwelche alten Buddy-Freundschaften, wo man sagt, eher im Gegenteil. Also ich glaube, wenn ich mich selbst so angucke, dann ist mein Verhältnis gegenüber ehemaligen Kollegen, die jetzt auf der anderen Seite sitzen, ein eher kritischeres, als wenn jemand von ganz außen da reinkommt.
Ja, okay. Die Erfahrung habe ich nicht, aber genau. Also neben Bankfloskeln gab es das Hypothesenfeld und heute war schlanker, schneller, digitaler. Da merkt man auch überhaupt nicht, dass die FDP mit in der Regierung drin ist. Ne? Da ging es um BAföG.
Ja, stimmt. Ja,
aber stimmt. Zumindest haben sie uns, so wie es üblich ist, absolute Transparenz versprochen beim ersten Mal. Ja, also eigentlich wollen sie auf die absolute Transparenz, die in der BPK ja herrscht. Das erkennt man ja auch, wenn man in den Saal reinkommt, an dem großen Fenster, das der Saal hat, wie transparent der Saal ist.
Ja, natürlich.
Also jeder, der da neu ist, verspricht quasi auf diese absolute Transparenz nochmal einen drauf zu packen.
Ja.
Hast du das Gefühl bis jetzt, dass auf diese absolute Transparenz, die natürlich schon bei Seibert und Merkel geherrscht hat, jetzt bei Scholz und Hebestreit, noch einer draufgepackt wurde?
Nein.
Nö.
Nein.
Okay, also erstes Versprechen gebrochen.
In Spurenelementen.
Was eigentlich mit Graslegalisierung? Es dauert ewig, Alter.
In Spurenelementen kriegt man ein bisschen davon mit. In Spurenelementen, dass manchmal, Seibert war perfekt, hatten wir auch schon gesprochen, wenn Seibert es so sein wollte, dann war er wie eine fugenlose Betonwand, die auch nicht das Fitzelchen einer Frage durchgelassen hat. Ich glaube, Hebestreit, der spielt noch ein bisschen mehr mit diesen Formen, dem macht's dann auch Spaß, vielleicht doch mal die Informationstür einen kleinen Spalt aufzumachen, also in diesen Spurenelementen. Was ich witzig finde, wir haben ja jetzt schon mal nicht nur die Regierungspressekonferenzen, sondern zwei Pressekonferenzen mit dem neuen Gesundheitsminister,
Ja,
das sind Karl Lauterbach.
Fliegender Wechsel,
ja. Der ist in der Tat tatsächlich ein bisschen mehr als Spurenelement bemüht, Informationen, die so aus dem wissenschaftlichen Kontext rauskommen, er begreift sich ja auch immer noch als Wissenschaftler wesentlich, Informationen aus dem wissenschaftlichen Kontext da öffentlich mitzuteilen. Das ist ein bisschen mehr als Spurenelement. Sodass man, klingt jetzt komisch, aber wenn es irgendjemanden aus dieser neuen Ampeltruppe gibt, der bisher ein wenig mehr Offenheit und auch Öffnung gegenüber uns Journalisten zeigt, dann ist das eher Lauterbach als Minister, also eher der Minister, als dass es die Sprecher wären.
Ja, der Minister kann das ja auch selbst entscheiden. Wenn der Sprecher entscheidet, dass er transparent ist bei irgendwas, wo der Minister nicht transparent sein müsste, dann war er die längste Zeit der Sprecher, glaube ich.
Ja, wobei der Sprecher von Karl Lauterbach, das ist ja lustig,
ist ja immer noch dieselben im Gesundheitsministerium.
Ist ja immer noch Herr Kautz.
Aber ist ein bisschen weniger kauzig seitdem.
Ja. Wenn du diesen Karlauer gern machen willst.
Ja, habe ich ja jetzt.
Mhm. Ah. Okay.
Gut, kommen wir nochmal zurück zu den Rec-PKs.
Ist aber auch offen, wie lange er das noch bleibt.
Ja, genau.
Vielleicht nicht ewig.
Kommen wir mal zurück zu den Rec-PKs. Der erste Stellvertreter. Also es sind ja jetzt beide Stellvertreter des Regierungssprechers ernannt worden.
Ja.
Einmal Wolfgang Büchner.
Mhm.
Ehemals vom Spiegel.
Ja. Von der FDP.
Auf dem FDP-Ticket als stellvertretender. So auf dem FDP-Ticket als stellvertretender Regierungssprecher reingekommen. Ja. Der hat auch schon eine PK geleitet.
Ja.
Die hat dann den Namen politische Dimension bekommen.
Ja.
Weil da ging es darum, ob Nord Stream 2 eine. Ich komme immer durcheinander, weil es auch durcheinander ist. Ja, es ist ja nicht Nord Stream, sondern es ist Nord Stream. Ja, deswegen muss man immer aufpassen. Nord Stream 2. Ob das ein Projekt mit politischer Dimension ist. Mhm. Und irgendwie ist die Regierung sich dann nicht so einig. Oder die einzelnen Ministerien sind sich nicht so einig.
Doch, doch. Sie wissen, dass es beides ist. Es ist sowohl ein Wirtschaftsprojekt, weil die Privatwirtschaft.
Aber sie behaupten das gerne, dass es keine hat.
Naja, je nachdem, was gerade besser passt.
Oder dass
passt.
Die jeweiligen Entscheidungen, die man gerade trifft im Bereich Nord Stream 2, dass diese Entscheidungsfindung keine politische Dimension hat.
Ja.
Ja, also natürlich. Zum Beispiel diese Kommission, die da jetzt gerade kurz vor der Entscheidung steht, ob wann Nord Stream 2 denn aktiv wird.
Mhm. Ja, also da wird im Grunde in der guten alten Tradition munter hin und her geschoben.
Wie heißt denn mal die zweite? Kommt ja auch vom Spiegel. Also Christiane Hoffmann ist die zweite stellvertretende die zweite stellvertretende Regierungssprecherin, obwohl sie die erste stellvertretende ist, hat sie zumindest
richtig
gesagt.
Ja, sicher.
Obwohl die eigentlich in so einer Hierarchie sind die ja nebeneinander, ne?
Die sind nebeneinander, aber natürlich die größere Koalitionspartei.
Ja, weil die kommt ja von den Grünen.
Eben, und die Grünen sind größer als die FDP. Ist so.
Ja.
jedenfalls vom Wahlergebnis her. Das sagt jetzt nichts darüber, wer sich wie im Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. Nein, aber die FDP hat weniger Abgeordnete als die Grünen im Parlament und deswegen stellen die Grünen.
Ich habe mich versprochen, der Chat hat gerade gemerkt, dass Herr Büchner hat die REC-PK natürlich nicht geleitet, sondern er hat die Regierungssprecher
das stimmt.
angeleitet.
Ja. Das
die Leitung stimmt. ist immer noch in Händen der Journalisten.
Ja, ist mir auch nicht aufgefallen. Danke dafür. Und Christiane Hoffmann kommt, wie Wolfram Büchner, vom Spiegel.
Hm. Also beim Spiegel ist jetzt leer, die sind jetzt alle im Kanzleramt oder im Bundespresseamt.
Ja, man fragt sich, ob nicht der Spiegel auch noch irgendjemanden für den ersten Sprecher gehabt hätte.
Ja.
Naja, also
zumindest keinem von der Bild. Ne?
Christiane Hoffmann wurde von den Grünen nominiert. Sie hat noch nicht für die Regierung gesprochen, aber schon ein paar Mal eben auch unten im Saal gesessen, das mitverfolgt. Das ist insofern ein bisschen kurios, weil sie natürlich als Spiegelkorrespondentin ziemlich häufig da unten gesessen hat und jetzt sitzt sie wieder. Ich versuche mir das vorzustellen, wie das so ist. Sie sitzt da jetzt wieder auf Plätzen, wo sie vorher schon gesessen hat, guckt sich das da alles an, hat aber innerlich einen ganz anderen Hut auf. Ne?
Ja.
Weiß ich nicht, wie sowas geht oder funktioniert, aber mal gucken. Sie wird dann ja irgendwann auch mal da oben sitzen.
Wenn sie lange genug zugeguckt hat und das Gefühl hat, ich glaube, jetzt kann ich dann. Deswegen sitzen die ja da und gucken zu. Also ja. Herr Büchner guckt auch die ganze Zeit Herrn Hebestreit zu.
Ja, das stimmt. Ja. Und du kannst Herrn Büchner zugucken. Ne?
Ja, mir auch. Er sitzt neben mir quasi auch.
Er sucht die Nähe zu dir.
Nee, das glaube ich nicht. Er hat eine gute Übersicht über den Saal gesucht. Ein ähnliches Motiv, was ich habe, wenn ich mit der Kamera da sitze.
Ach, red dich nur raus.
Ja. Gut, kommen wir nochmal zu den Corona-PKs. Also so viel zu den REC-PKs. Da sind wir jetzt gespannt, wie es weitergeht.
Ja,
ansonsten, also ansonsten sind noch nicht alle Ministerien mit Sprechern vertreten, denn richtig. Das Bauministerium wird noch gebaut.
Ja, das gibt's ja neu, aber immerhin hat das Bauministerium heute erstmals seine neue Sprecherin dort auftreten lassen. Ja. Die kennen wir. Sie war vorher Sprecherin.
Ach, Frau Steffen.
Frau Steffen, die war vorher.
So viel Steffen da.
Ja. Pressesprecherin. Also da gibt es eine gewisse Rotation in dieser Berufsgruppe der Sprecher und Rinnen.
Ah, der Chat merkt an, dass die Dame, die zweite Regierungssprecherin, sag nochmal den Namen.
Hoffmann,
Frau Hoffmann, ist ja erst ab Januar Sprecherin. Ja. Also vielleicht sitzt er noch für den Spiegel da gerade.
Das glaube ich nicht.
Das glaubt der Hans nicht.
Nee. Wenn dann macht sie jetzt einen Sabbatmonat oder so.
Gut, weiter geht's, Corona-PKs. Also die erste Leistung von Karl Lauterbach. Muss immer aufpassen mit dem Vornamen, weil
Karl.
Ja. Muss ich nicht. Ich kann ja lesen. Karl Lauterbach, die erste Aktion, die er gemacht hat, ist öffentlich festzustellen, dass nicht genug Impfstoff da ist, um dann danach alle zu verwirren mit irgendwelchen Zahlen, die rausgehauen werden. Also die erste Pressekonferenz zur Corona-Lage ging nur darum, wie viel Impfstoff ist denn jetzt da? Das war also extrem peinlich, meiner Meinung nach. Also das ist...
Ja, das findest du?
Ja.
Wieso?
Naja, weil das... Also ich meine, da wurde eine komplette Pressekonferenz zur Corona-Lage nur damit verschwendet, herauszufinden, welche Aussage zu den Beständen jetzt die richtige ist. Anstatt halt einfach eine richtige, transparente, nachvollziehbare und vor allen Dingen auch mit richtigen Zahlen befüllte Übersicht gibt.
Darüber. Ja, haben sie ja gemacht. Also da muss man sagen...
Achso, dann hat die Übersicht aber nicht zu dem gepasst, was sie gesagt haben, oder
doch
sowas?
Schon.
Doch schon?
Doch
Warum
schon.
Habt ihr denn da so viele Nachfragen gestellt?
Ich hatte nicht so viele Nachfragen.
Ja, nur eine.
Nur eine.
Reicht ja, wenn du nur eine hast an dem Tag.
Es gab, es gab ein Stück weit auch Nachfragen von Kolleginnen und Kollegen, die diese Materie nicht so ganz durchblickt haben, muss man mal sagen. Also
ja gut, okay.
Es hat wirklich dieses Thema, wie viel Impfstoff ist denn eigentlich da, hat natürlich wirklich mehrere Ebenen. Es ist kein statisches Bild. Nicht? Die haben ihre Inventur gemacht. Das finde ich war gut, dass Lauterbach das gemacht hat. So. Und dann hat er festgestellt, es gibt in den Lagern so und so viele Millionen Dosen von dem Impfstoff, so und so viele Millionen Dosen von dem Impfstoff. Und wir brauchen aber eigentlich so und so viel. Und weil wir da nicht genug haben, müssen wir nachbestellen. Soweit klingt's einfach. Nur, dann hast du neben diesen statischen Zahlen, wie viel ist denn jetzt schon da, dann hast du natürlich auch die Frage, wie viel wurde denn eigentlich schon ausgeliefert und liegt jetzt noch bei Ärzten im Kühlschrank und wurde verimpft oder auch nicht. Das ist schon so eine Größe, die nicht feststeht. Zum Zweiten, wenn man dann über Vorräte redet, dann ist die Frage, ja, berechnen wir jetzt, wenn wir sagen, wie ist denn der Vorratsstand, geht da nur das ein, was jetzt im zentralen Lager liegt, dessen Adresse oder dessen Standort Lauterbach auch nochmal öffentlich gemacht hat. Nehmen wir nur das, was da im Depot liegt, oder müssen wir nicht auch einberechnen?
Ja, jetzt nicht die ganze PK-Nummer nachspielen.
Nee, oder müssen wir, nur den Satz. Oder müssen wir nicht auch einberechnen, die Lieferung, die in den nächsten 2-3 Wochen kommen wird.
7+3.
Wenn man diese verschiedenen Dimensionen einbezieht, dann hast du da einfach einen Diskussionsbedarf. Ich fand das aber ehrlich gesagt nicht so schlimm.
Jo.
Weil so ein paar, zum Beispiel ein paar, im Grunde wirklich verrückte Sachen kamen dann als Sachverhalte dabei raus. Zum Beispiel das, wo Lauterbach Alarm geschrien hat und gesagt, wir haben nicht genug Impfstoff. Das beruht darauf, dass in Wahrheit von diesem mRNA-Impfstoff doch eine ganze Menge mehr da ist. Das ist nämlich 8 Millionen Dosen Moderna, immerhin. Die aber keine Sau, Entschuldigung, kein Arzt haben will. Die werden nicht bestellt. Ja, das Zeug ist da. Das ist, als wenn beim Autohändler gesagt wird, huch, wir haben nicht genug Autos, weil alle VW haben wollen, und es sind nicht so viele VWs da, und dann stehen die Skodas daneben, die technisch nichts anderes sind als ein VW, den will aber keiner haben. Dann hast du sowohl einen Mangel als aber auch keinen Mangel. Und diese Situation, über die man denken kann, wie man will, aber sie wurde als solche dann nochmal offenbar. Das war gar nicht schlecht.
Gut, also so viel zu dieser Inventur-PK. Die haben wir ja dann, die streamen wir dann live. Übrigens leider ohne Chat, weil erstens bin ich alleine zurzeit, also müsste dann auf den Chat gucken und alles produzieren, es geht nicht. Und zweitens einfach zu viel Geschwurbel. Das ist einfach nicht schön, wenn Corona-Thema ist. Ihr natürlich nicht, ne? Also, so wie hießen denn? Die erste, also die Inventar-PK habe ich Omikron-Krise genannt.
Ja.
Heute hieß sie Weihnachtsfunke. Die Corona-Lage heute hieß Weihnachtsfunke. Warum?
Ja. Weil Herr Wieler, der für manche überraschend immer noch RKI-Präsident ist und man nicht so richtig weiß, wie lange will er das bleiben? Wird er das bleiben? Wie lange wird er es bleiben? Wie ändert sich der Status des Robert-Koch-Institutes unter einem Minister, der auf einmal vom Fach ist? Weiß man alles nicht. Aber Herr Wieler hat gesagt, wir wollen ja nicht, dass die Weihnachtsfeiertage zum Omikron-Funken werden oder so. Ne? Mhm. Das war der Inhalt.
Genau.
Also da soll zwar der Weihnachtsbaum...
Also nicht alle die gleiche Weihnachtskugel abblicken.
Ja.
Gott. Ja. Gut, was gab's noch an PKs? Gucken bitte den Rekordarmutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtverbands.
Ja.
Also das kann man auch mal kurz als... Hashtag Danke Merkel.
Ja, oder Danke GroKo.
Danke GroKo, ja stimmt.
Merkel hat
ja, man darf ja regiert. Immer nicht vergessen, dass die SPD auch in den meisten Regierungen in der Vergangenheit beteiligt war.
Ja, und vor allem, wenn es um
die
sozialen Systeme geht, ja, zum Beispiel Hartz IV und sowas, da war und ist die SPD als Regierungspartei in der GroKo nicht ganz unbeteiligt.
Genau, also der Paritätische Wohlfahrtsverband.
Paritätische Gesamtverband heißen die, glaube ich.
Wohlfahrtsverband, ist egal. Wohlfahrtsverband minus Gesamtverband.
Okay.
Haben festgestellt, dass alle Indikatoren auf Rekord sind. Das hat natürlich zum Teil was mit Corona-Maßnahmen zu tun. Ja? Also Leute sind in Kurzarbeit, andere Leute haben gar kein Einkommen. Der Ausgleich von staatlicher Seite ist nicht immer der beste dort, teilweise gar nicht vorhanden, aber trotzdem, also selbst wenn man diesen Sondereffekt rausnehmen würde, hätte man trotzdem einen klaren Trend. Also Merkel oder die CDU und auch die SPD können sich nicht rausreden mit Corona quasi.
Corona erklärt einiges bei der Öffnung der sozialen Schere. Auch beim Anstieg von Armut, die immer eine relative Armut ist. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, was ist denn hier Armut? In Afrika sind die Leute arm. Armut ist immer in Relation zum durchschnittlichen Lebensstandard eines Landes zu sehen.
Ja, die relative ist immer wichtig. Die absolute ist ja hier so gut wie gar nicht vorhanden. Ja.
So, und diese relative Armut und damit die Öffnung der sozialen Schere ist durch Corona verschärft worden, aber nicht alleine auf Corona zurückzuführen. Diese beiden Botschaften sind wichtig. Was ich bei Schneider, deswegen wirklich, ich würde das auch empfehlen, guckt euch diese PK nochmal an. Was ich bei ihm bemerkenswert fand, in diesem Bericht wurde deutlich, dass es einen überdurchschnittlichen Anstieg der armen Menschen gibt, die aus dem Selbstständigen Lager kommen. Also wo man früher sagte, Selbstständige, hier Kapitalist oder sonst was. Es sind eben sehr viele Schein- oder Solo-Selbstständige, die jetzt aber sowas von rasiert werden, einfach durch die Pandemie-Folgen.
Ja.
Da war Schneider insofern fair, als er gesagt hat, ja, da haben schon die Maßnahmen
der Regierung... Also Schneider, der Chef vom Paritätischen.
Er hat gesagt, die Maßnahmen der Regierung, Kurzarbeitergeld und so weiter und auch die Überbrückungshilfe, die haben da schon was abgemildert, aber sie haben die Verschlechterung und die Zunahme des Anteils von Armen, die als Selbstständige was ganz anderes sich erhofft hatten von der oder von der Selbstständigkeit, ist trotzdem gestiegen. Also es ist eigentlich eine bittere Bilanz.
Gut, so viel zur Bilanz oder zum To-Do, ne, für die aktuelle Regierung.
Ja.
Aber gut, ansonsten führt zurzeit irgendwie so Thilo mit einer weißen Perücke irgendwie die Interviews. Irgendwie bin ich da, sind die Zuschauer manche. Nein. Also Thilo ist ja immer noch im Urlaub.
Ja.
Den ganzen Dezember. Dafür dann Januar bis Februar nicht, ne? Also. Und auch nur so halb. Also in den Kommentaren kann man ihn auch noch sehen.
Ja.
Aber auf jeden Fall nicht vor Ort. Ja. Seitdem führst du ersatzweise die Interviews. Das kommt auch ganz gut an. Wen hast du denn interviewt bis jetzt? Frau Remzma hast du interviewt?
Ja, Frau Remzma war das letzte Interview, was wir veröffentlicht hatten. Wir hatten den Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner.
Hm?
Wir hatten einen anderen, Dirk Borgmann. Nicht in seiner Rolle als Pandemie-Modelleur, sondern, was ich fast viel spannender finde noch, als Komplexitätsforscher, also der sich damit beschäftigt, wie hängen diese verschiedenen Wissenschaften eigentlich zusammen, was ihm dann bei der Pandemieforschung...
Genau, also der macht ja Modellierung beim RKI, ja. Allerdings über dieses Modellieren beim RKI hat er schon mal mit Thilo gesprochen. Mhm. Das ist ein bisschen älteres Interview, also nicht ein bisschen älter, die Zeit fliegt.
Ja.
Deswegen habt ihr euch noch mal ein bisschen auf ein bisschen was anderes konzentriert.
Ja.
Ja. Umweltbundesamt fand ich sehr interessant. Mhm. Das ist ja so eine Regierung, eigentlich von der Regierung.
Ja, das ist ein wissenschaftliches Institut,
ja,
was der Regierung zugeordnet ist.
Ja, so schön kann ich das immer.
Unter der Rechtsaufsicht des Bundesumweltministeriums.
Mhm.
Und das Schöne ist, die sind relativ radikal in ihren Analysen, weil die Wirklichkeit eben, also was Umweltbelastung, Klima und so weiter angeht, weil die Wirklichkeit eben in gewisser Weise radikal ist. Und die Politik bedient sich dann gerne bei den Ergebnissen und Studien, wenn es gerade günstig in die Strategie passt. Mhm. Und wenn es gerade nicht so günstig passt, dann sagt Politik manchmal auch, na ja, das ist jetzt die Wissenschaft oder so. Also es gibt da auch ein, sagen wir mal, ein nicht taktisches Verhältnis, aber gibt schon auch ein instrumentelles Verhältnis von Politik zu Wissenschaft.
Mhm. Gut. Frau Remzma?
Ja.
Wer ist das?
Carla Remzma.
Ich höre ja immer nicht zu, wenn ich produziere. Also ich höre schon zu.
Eine der beiden bekannten Sprecherinnen von Fridays for Future.
Ah ja, genau.
Ja, lebhaft diskutiert. Manche interessieren sich dann mehr für Familienhintergründe.
Nee, aber es ging ja um Fridays for Future und nicht um Familie Remzma.
Ja, ja. Die Fragen sind schon legitim. Was ist eigentlich mit dieser Familie? Ne? Tabakimperium, viel Kohle gemacht. Auch irgendwelche Vorfahren mit Hitler ihre Deals gemacht, davon profitiert und so. Das gehört alles zur Familiengeschichte. Soll nicht ausgeblendet werden. Nur wenn auf einmal das, was aktuell passiert und gemacht wird, gar keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch gesagt wird, da ist dieser jüngste Spross dieser Reichen, und Reich ist dann immer gleich Verbrecher, Unternehmerfamilie, und das müsst ihr doch thematisieren. Dann wird es auch wieder falsch, finde ich.
Ja. So, dann schon im Kasten, kommt allerdings erst am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am Sonntag, wird veröffentlicht, Interview mit Thilo Bode. Thilo Bode ist...
Endlich ein Thilo wieder.
Endlich, ja. Thilo
mit H.
Thilo mit H. Bode von Foodwatch hat auch schon mit Thilo ohne H von Jung und Naiv mal gesprochen. Da ging es um quasi Konzerninteressen versus Verbraucherschutz.
Ja.
Jetzt ist allerdings Thilo Bode nach einem langen Leben bei Greenpeace und bei Foodwatch, hat er sich jetzt entschieden, reicht.
Mhm.
So schon, ne? Und mach jetzt mal was anderes. Mhm. Was weiß er noch nicht, aber du hast ihn interviewt an seinem letzten Tag als Direktor von Foodwatch.de. Ja,
sozusagen
deswegen,
direkt nach seiner Abschlussparty.
Genau. Deswegen fand ich das also sehr interessant. Brauchst jetzt, kannst ein bisschen teasern, wenn du möchtest. Aber ich habe ja geschrieben, ihr habt seniert, habt ihr zusammen. Ja.
Seniert.
Ja, ihr habt seniert.
Hat das was mit senil zu tun?
Nee, ne? Senieren habe ich aber, bevor ich es getwittert, extra nochmal nachgeguckt. Nicht, dass das in sich versunken über etwas nachdenken.
Ja, wir saßen ja zusammengesunken. Deswegen ist meine Schulter dann auch häufiger.
Ja, deswegen ist die Schulter so im Bild die ganze Zeit, genau. Er kommt am Sonntag, sehr interessant. Auch fast 2 Stunden.
War das jetzt ironisch mit dem sehr interessant? Weil nee. Ich meine, ich hab das, jetzt mal einen kleinen Spoiler, das fing damit an, dass ich gesagt habe, das ist jetzt das erste Mal, dass an diesem Interviewtisch 2 Leute mit zusammen 150 Jahren passen. Das war, glaube ich, auch noch nicht so der Fall. Also da, das reicht für 5 Generationen eigentlich.
Ja.
Und da gehen die Gespräche natürlich über einen Zeitraum. Da erinnern sich noch nicht mal die Eltern von vielen der jetzigen Community dran. Das ist vielleicht auch so ein bisschen komisch. Also wenn da 2 Opas vom Krieg erzählen, so ungefähr. Ich weiß es nicht. Aber wenn du sagst, war interessant, will ich da nicht widersprechen.
Genau. Also wenn an Weihnachten nichts zu tun habt.
Ja.
Oder vollgefressen kann ich mehr. Muss jetzt erstmal YouTube gucken, 2 Stunden.
Ja, vollgefressen, da passt ja auch wieder Foodwatch dazu.
Stimmt.
Also, genau. Wir haben
also
schon,
wenn man der Bauch voll Food ist, dann kann man Jung und Naiv watchen am 2. Weihnachtsfeiertag.
Ja, diese Eleganz raubt mir den Atem.
Ach, zum Glück bist du schon dreimal bist du geboostert. Sonst
ja, ich
mir bin Sorgen geboostert. Machen, dass du nicht in deine, deine Ellenbogen
musst. Nee, und außerdem teste ich mich wirklich auch regelmäßig.
Ich bin ja naturgeboostert, also ich habe mir die Infektionen aus dem Kindergarten eingefangen, also zweimal geimpft und dann Infektionen aus dem Kindergarten, so wie das politisch gewollt ist.
Natürlich.
Ja, also das war ja schon vor der Booster-Kampagne klar, dass gefälligst sich die zweifach geimpften Eltern bei ihren Kindern anstecken sollen, die sich aus der Schule oder aus der Kita mitbringen.
Mhm.
Ja.
Ist das so?
Den Luxus hast du jetzt natürlich nicht, dass du ein Kita-Kind hast und dich darüber anstecken konntest und eine natürliche Immunität aufbauen. War ganz schön hart auf jeden Fall. Also möchte ich definitiv nicht nochmal den Scheiß, ey. Also ich habe Symptome gehabt, die kannte ich ja noch nicht. Habe ich noch nie gehabt.
Wollte ich gerade fragen. Ernsthaft, wir haben noch nicht wirklich drüber gesprochen. Also du warst ja auch, du kennst ja beides. Du warst ja auch doppelt geimpft ne? Und hattest da natürlich dann sozusagen die Symptome, die man dann hat, so diese Impfsymptome. Und dann hast du aber jetzt auch erlebt, wie es ist, wenn man die Naturdröhnung.
Ja, na, die Impfsymptome war ein Tag, so wie Grippe.
Ja.
Da rechnet man ja auch damit, da macht man einfach nichts, trinken Kamillentee, schont sich, damit es nicht so lange dauert. Bei Corona war anders. Also am Montag kam die Info von der Kita, wir sollen die Kinder abholen, weil es einen positiven PCR-Test in der Kita gab. Also ab da waren dann die komplette Familie zu Hause. Haben wir beim Gesundheitsamt angerufen und gesagt, hier, dann hat das Kind quasi einen PCR-Test gekriegt, die Eltern aber offiziell nicht. Wir hätten eigentlich nicht mal in Quarantäne gemusst, weil wir beide doppelt geimpft waren.
Ja.
Ja, das heißt, da haben wir dann so viel auf einmal Theorie. Ein Kratzen im Hals gehabt, damit wir auch Anspruch, weil bei Symptomen hat man ja Anspruch natürlich. Auf einen PCR-Test, haben wir natürlich Symptome gehabt. Habe ich ja im Herbst sowieso die ganze Zeit Symptome, deswegen war das auch nicht gelogen. Also habe ich mir dann auch noch einen PCR-Test erschummelt quasi. Da hat mir dann allerdings das Ergebnis so lange gedauert beim Gesundheitsamt, dass ich zwischendurch nochmal einen PCR-Schnelltest gemacht habe für keine Ahnung wie viel Abzockkohle für die.
Ja.
Ne? Also irgendwann hatte ich es dann, nach einer Woche ungefähr.
Endlich.
Und, da hat dann auch der Schnelltest angeschlagen und der PCR-Test war auch positiv.
Ja, und wie war das dann von den Symptomen her?
Also absolute Schwäche. Also wirklich
so. Also war härter als bei der Impfung.
Ja, auch das. Es fing halt an mit einfach nur einem krassen Lustlosigkeit, Schwäche, gar nichts. So gesteigert, dass ich wirklich doof wurde, also dümmer als ich eigentlich bin. Ja, also ich konnte nicht mal mehr lesen. Es gab so zwei Tage, an denen konnte ich nicht lesen. Mein Gehirn hat nicht funktioniert, ich konnte nicht lesen. Es hat einfach keinen Sinn ergeben. Dann habe ich so eine Clusterkopfschmerzen gehabt, also so eine, wo der ganze Kopf krampft quasi, also wo man wirklich, ist nicht so wie so ein bisschen Nacken. Ja. Wo man sagt so, schon komischer Tag, ne? Mhm. Oder so, sondern einfach wirklich so, und dann geht gar nichts mehr, ne? Mhm. Also das will ich nicht öfter haben. Jetzt ging es bei mir noch einigermaßen. Die Mutter hat es noch ein bisschen doller erwischt. Also bei der wäre es, wenn sie nicht doppelt geimpft gewesen wäre.
Und das vor dem Hintergrund, dass ihr beide, ich wollte gerade sagen, ihr wart oder seid beide doppelt geimpft. Jetzt gibt's vermutlich Menschen, die sagen, siehste, da erkennt man, diese Impfung bringt gar nichts.
Ja, das ist ja Blödsinn, ne? Also ich meine, man muss eher so sagen, wenn es dir schon so mies ging, wie viel mieser wäre es dir noch gegangen, wenn dein Immunsystem nicht schon darauf vorbereitet gewesen wäre durch die Impfung. Mhm. Eine Impfung schützt ja nicht vor einer Infektion.
Nö.
Eine Impfung schützt vor einem schweren Verlauf, im besten Fall.
Ja. Hm? Ja, das ist jedenfalls unsere Meinung. Es wird Menschen geben, die sagen, da glaubt ihr nur. Und das ist
ja, die glauben dann an ihr Immunsystem, an mein gesundes Immunsystem.
Ja.
Ich habe so ein gutes Immunsystem, ich habe jetzt Geschlechtsverkehr mit jemandem, der Syphilis hat, ohne Schutz. Weil ich habe ja hast du den gesehen? Ach nee, du bist ja nicht auf Twitter, da gab es so einen coolen Clip, irgend so ein Gespräch, ich glaube so ein amerikanischer Wissenschaftler, auch so eine Call-In-Show, und dann hat halt jemand angerufen und meinte, er hat halt so ein gutes Immunsystem, er verlässt sich lieber auf sein Immunsystem, und da hat er ihn zurückgefragt, ob er denn so topfit, wie er wäre, mit jemandem mit Syphilis Geschlechtsverkehr hätte, ohne Schutz gerne jetzt, weil er hat ja so ein gutes Immunsystem.
Und
da hat derjenige gesagt, nein, das nicht, aber bei Corona. Und dann hat derjenige das Interview, das Gespräch beendet, weil es ihm zu dumm war. Ja. Also doch einfach mal Leute, die sich auf ihr Immunsystem verlassen, mal fragen, ob sie auch mit jemandem, der Syphilis hätte, ungeschützten Geschlechtsverkehr hätten. Wenn sie so ein gutes Immunsystem haben.
Harter Vergleich.
Harter Vergleich, aber gut,
wir wollten heute eigentlich nicht so
lange. Wir wollten heute nicht so lange machen, ne? Jetzt haben wir schon wieder hier, erzählen wir wieder schon wieder vom Krieg.
Krieg der Viren.
Genau. So. Ja, ich habe, glaube ich, auch gar nichts mehr mir aufgeschrieben. Wir haben über die Interviews gesprochen, die waren, das am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt. Ach so, und dann ist ab jetzt erstmal, am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt noch Foodwatch, Thilo Bode.
Ja.
Und dann ist hier erstmal Funkstille bis
das ganze Jahr. Ja, das ganze Jahr für den Rest des Jahres. Warum ist das eigentlich so? Es gibt doch auch nach Weihnachten in der Woche zwischen den Jahren, wie man sagt, gibt es, glaube ich, mindestens zwei Regierungspressekonferenzen.
Ja,
warum werden die nicht übertragen? Warum werden die nicht zu sehen sein?
Ja, weil ich nicht in Berlin bin und ja aufgrund der Corona-Lage nicht so viel durchs Land fahren soll, um nicht andere Sachen zu übertragen.
Ja,
also. Nein, einfach weil Weihnachten ist. Ja, und zwischen den Jahren ist dann.
Ja.
Ist dann nichts.
Nimmt Tyler sich eine Auszeit. Der alte Mann ist als Kamerakind nicht geeignet. Und Thilo ist noch nicht wieder da.
Gut, ansonsten haben wir noch was zu feiern. Der Stoßreiter erfüllt, also die BPK, der Journalistenverein Bundespressekonferenz e.V., hat festgestellt, dass der Desinformationsblogger Boris Reitschuster nicht mehr die Kriterien erfüllt, Mitglied der BPK zu sein. Weil er in Montenegro verweilt und man eigentlich aus Berlin berichten muss. Das ist natürlich in seinen Augen eine Säuberungsaktion. Wir freuen uns einfach nur und hoffen mal, dass der Widerspruch, den er da sicher einlegen wird, nicht durchkommt. Ne? Also ganz raus ist er noch nicht, ne? MT-Haus. Ja, ganz am Anfang im Chat wurde ja schon gefeiert. Also er hat jetzt noch ein Widerspruchsrecht. Er darf auch immer noch Fragen stellen, bis das entschieden ist.
Ja.
Aber ich sehe da Licht am Horizont.
Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Ja, mit dem Freuen, weil du jetzt gesagt hast, wir freuen uns.
Ach so, da. Ich, wir, Pluralis Majestätis.
Wollte ich sagen,
Pluralis. Oder für mich und Thilo kann ich auf jeden Fall sprechen.
Ja. Also ich bin auf eine Art und Weise, die nicht missverstanden werden soll, empfinde ich so nicht diese Freude.
Ja, du hättest lieber, dass er sich entzaubert oder was?
Ich bin der Meinung, das ist meine Kritik. Ich finde die Bundespressekonferenz im Prinzip eine tolle Einrichtung, aber sie kann nur funktionieren, wenn journalistische Standards, und das ist viel Handwerk und viel Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Seriosität, wenn das eingehalten wird. Und mich bekümmern eher...
Lukas, lass es dabei. Einfach, ja. Also für den Chat hier.
Mich bekümmern eher Beobachtungen, wenn ich den Eindruck habe, und das ist mehr als ein Kollege, sage ich jetzt mal Kollege, weil Mitglied, mehr als ein Mitglied, egal von wo, nicht ganz egal von woher, aber es gibt unterschiedliche, wo ich dann den Eindruck habe, da steckt mehr eine Form von, ich suche jetzt als Journalist einen Spin, in den ich das drehen kann. Und wenn ich das feststelle...
So einen schönen Frame.
Ja, wenn ich das bekümmert mich eigentlich viel mehr als so formale Sachen.
Ja.
Journalisten sollen...
Ja, es wäre natürlich besser, wenn man ihn rausgeschmissen hätte, weil er einfach eine Desinformation verbreitet.
Ich fände es noch viel besser, wenn da niemand säße, wo man den Eindruck hat, es wird Desinformation verbreitet.
Das ist natürlich richtig. Aber er hat ja auch so eine schöne Vergangenheit gehabt, deswegen hat er die Kriterien erfüllt.
Ja, er hat, also er hat ja für Medien als Korrespondent gearbeitet und ordentliche journalistische Arbeit, das soll jetzt gar nicht so von oben herabklingen, ist auch nicht. Nein, er hat seriös journalistisch gearbeitet, er ist auch ausgezeichnet worden, also Theodor-Heuss-Medaille, glaube ich, also kriegt man auch nicht einfach so hinterhergeschmissen. Aber Menschen entwickeln sich in ihrem Leben, auch in ihrem Berufsleben. Mhm. Und manchmal sind diese Entwicklungen, also für mich sind sie nicht immer nachzuvollziehen.
Okay, gut.
Und mich interessiert dann, jetzt kommt dann wieder sozusagen der alte Sozialwissenschaftler in mir ein bisschen durch, mich interessiert dann, gilt auch für jemanden wie Ken Jebsen, der auch mal eine wichtige journalistische Rolle inne gehabt hat. Also Ken Jebsen hatte, als er für den Hörfunk gearbeitet hat, hat er journalistische Impulse gegeben. Das war.
Ich habe seine Sendung beim RBB auch gerne gehört damals.
Bin war das war auch mal gut. Und dann,
deswegen war ich auch so überrascht, was aus ihm geworden ist.
Ja, und das ist eine Frage, die mich dann interessiert. Wie kommt es, dass man hat das in der Politik ja auch manchmal, wenn Leute fangen an bei Position X und landen auf einmal in einer völlig anderen Ecke. Woran liegt das? Welches sind da die Kräfte, die da wirken und die jemanden in diese oder jene Richtung drängen oder nicht? Das interessiert mich da. Und wenn ich solche Entwicklungen, die ich dann auch ein Stück weit vielleicht bedauerlich finde, wenn ich das so sehe, dann kann ich nicht so diese ungeteilte Freude empfinden, wie du sie eben.
Ja, die Freude ist auch, ich meine, der wird das ja eh instrumentalisieren. Seine Anhänger lassen sich ja weiter von ihm verblenden oder ihr Weltbild bestätigen, je nachdem. Also er hört ja nicht auf, er ist dann nur nicht mehr in der BPK. Ja. Also meine Welt wird ein kleines bisschen besser, aber die Gesellschaft wird davon noch nicht besser.
Ja.
Ein kleiner Schritt für mich. Und
na gut, also für mich zählen dann, nochmal, Fußball sagt man, die Wahrheit ist auf dem Platz, Otto Rehhagel. So, hier haben wir bei Pandemie einfach, wir haben einfach die Wahrheit in den Intensivstationen und auf den Friedhöfen, diese über viereinhalb Millionen Menschen weltweit, die an den Folgen der Infektion gestorben sind letztlich. Das sind einfach Tatsachen. In Deutschland sind es über 100.000. Dass die Intensivstationen an ihre Grenzen darüber hinaus sind, kann man immer sagen, ja, hier wurde auch durch Privatisierung und Kapitalisierung des Gesundheitssystems in den vergangenen Jahren schon zurückgefahren. Pflegekräfte wurden und werden unglaublich schlecht bezahlt.
Ja, aber die Lage wäre ja jetzt nicht besser, wenn die Intensivkapazität doppelt so hoch wäre, wäre es ja immer noch ein Problem, weil die Hälfte von der Menschen, die auf der Intensivstation landen, überleben den Ausflug nicht.
Ja, ja. Das ist eigentlich der Punkt. Also man darf durch die richtige Kritik an Faktoren, die nichts mit Pandemie zu tun haben, diese Kritik ist richtig. Aber mit dieser Kritik kann man nicht das, was der Pandemie geschuldet ist, ignorieren oder vom Tisch wischen.
Ja, oder rechtfertigen, dass es keine Maßnahmen bräuchte. Weil ich ja so ein gutes Immunsystem habe.
Ja.
Oder? Ja. Aha, aha. So. Fröhliche Weihnachten alle miteinander.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch. Ludwig, mach mal Abspann an. Ciao.
Und aus?